Ich versuche herauszufinden, in welchem Hotel du bist, anhand des Bildes im Hintergrund. Ich würde auch
auf einen 25-Hours-Tippen,
aber ist wahrscheinlich falsch.
Unglaublich schwierig bei dieser, ich nenne es Kunst, darauf zu kommen, dass er wahrscheinlich im Savoy in Köln ist. Ach so,
danke, ja, Lukas, vielen Dank.
Da merkt man
natürlich den Journalisten und Rechercheur, ne? So,
sag mal.
25 Hours, Mike, also wirklich ganz ehrlich, nie verwechselt, geschmacklose Kunst, Savoy. Quasi bessere Jugendherberge mit Hipster-Touch, 25 Hours. Nie verwechseln.
Ja. Ich versuch's mal mit Fußball.
Ach, bitte, das ist ja nicht mehr mein MML. In der ersten Minute versucht's da schon einer mit Fußball. Ich versuch's mal mit Fußball. Das hat aber gestern auch einer von Arsenal und Atletico gesagt, ne? Vergeblich.
Vor allen Dingen ist das ein Abfall gewesen und ich meine in dem Sinne.
Und alle haben es gesagt. Ja. Alle haben es vorher gesagt.
Ich bin einfach in der 60. Minute nach Hause gefahren, habe die Kneipe verlassen, Kopfschütteln, habe gesagt, ja. ihr könnt mich doch nicht erst mit einer neuen Droge süchtig machen.
Exakt.
Und dann kommt das als Pseudomethadon-Programm. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber ich wollte eigentlich reingehen, weil es ist ja schon der Donnerstag. Nach dem Jahrhundertspiel Bayern gegen PSG. Und es ist so ein bisschen das Motto, über dieses Spiel wurde bereits alles gesagt, nur nicht von jedem.
Ja.
Wir kommen also bei Fußball
vor allem nicht von uns.
Die Königsklasse, genau, so ist es. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, vor allem, es fehlten einem, obwohl schon alle drüber gesprochen haben, trotzdem so ein bisschen die Worte. Weil es so episch war und ich dachte, zum Reinkommen, bevor Mike uns hier die deutsche Brille aufsetzt, beginnen wir doch mal mit einem Zitat von einem der Protagonisten, nämlich PSG-Trainer Luis Enrique. Wir hatten es verdient zu gewinnen, aber wir hatten auch ein Unentschieden verdient und wir hätten es sogar verdient zu verlieren, denn dieses Spiel war unglaublich.
Ja, das ist wirklich, das kann man wohl sagen. Also es ist, hat man glaube ich auch noch nie, also ich habe ganz, ganz viele Gefühle, die in mir sich aufwalten und immer noch in mir herumlungern, obwohl ich sie eigentlich schon längst, also sind Gefühle, die sich wie Jesus Bruder Bauchi in mir eingenistet haben, obwohl ich ihnen wie Boris Becker einst der Finker gesagt habe, ihr solltet eigentlich hier nicht mehr sein, aber die sind noch da und grüßen aus den Fensterläden. Zum einen gab es das wohl selten, dass eine Niederlage sich wie ein Sieg angefühlt hat und dann auch noch von einer Mannschaft, der ich nun wirklich in den letzten Jahrzehnten selten Gutes gewünscht habe. All diese Dinge, die hängen mir noch im System und ich bin sehr glücklich, dass ich also es geschafft habe, mir dieses Spiel ansehen zu können. Ich habe wie so häufig in der Taverna Romana geguckt und meine Tochter, die mich begleitet hat, war also sehr beeindruckt davon, wie laut es in dem Bums gewesen ist.
Das glaube ich.
Weil da war natürlich die Hölle los.
All das werden wir natürlich besprechen. Und zwar, nachdem ich euch ganz kurz darüber informiert habe, dass das hier immer noch die Fußball-MML-Königsklasse präsentiert von Indeed ist. Und unter anderem mit Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker. Und unter anderem werden wir jetzt darüber sprechen, wer denn ist auf dem Weg nach Budapest. Ja, es klang ja schon an, das Jahrhundertspiel Paris Saint-Germain.
Mike, du weißt, ich bin hier, also ich lege wahnsinnig, als ich sag's dir, wie es ist, ich bin ein großer Europäer und ich lege also ganz großen Wert darauf, dass man so, das heißt natürlich Budapest. Das heißt ja auch nicht Oslo, sondern Oslo. Oslo. Und wenn wir jemals Werbung für dieses Auto machen sollten, dann heißt es natürlich Skoda.
Das heißt aber auch, so, halt die Schnauze.
Richtig.
Ja, das stimmt. Tut mir leid.
Okay. Paris. Paris Saint-Germain.
Sehr gut.
Ja,
sehr
so spielte gegen den FC Bayern München.
Und deren Trainer Vincent.
Jetzt hör auf jetzt. Kompanie. Schluss.
Ja, doch.
Sitz. So. Es war ein absurdes Halbfinale, so viel ist klar. PSG führte nach 58 Minuten bereits mit 5:2. Eine hervorzuhebende Comeback-Qualität brachte die Bayern zurück ins Spiel und lässt für das Rückspiel alles offen. Interessant übrigens, beide Mannschaften zeigten sich extrem effektiv. Laut Expected Goals hätten die Bayern das Spiel eigentlich mit 2:3 gewinnen müssen. Eine diskutable Szene gab es
mit
dennoch.
Mit 2:3 gewinnen müssen.
Auswärtsspiel, ne?
Okay,
Mann, wirklich, sind hier wieder nur Lehrer unterwegs hier in dem Podcast. Eine diskutable Szene gab es dennoch. Der Elfmeter der PSG kurz vor der Pause das 3:2 bescherte, sorgte nach dem Spiel für viel Kritik auf Münchner Seite. So, jetzt, bevor wir darüber reden, reden wir erstmal über das Spiel und ich werfe mal eine Sache mit ein. Ich glaube, noch nie in der Geschichte des Fußballs wurde nach einem 5:4 nicht über Torwartfehler und Abwehrkatastrophen gesprochen.
Es ist völlig verrückt, weil ich auch gestern, ich war ja beim Autorentraining und es gab natürlich nur ein Thema. Es gab den ganzen Tag eigentlich nur ein Thema bei allen Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen. Und es kam immer wieder auf den Punkt, wo man sich überlegt hat, okay, zwei Dinge sind passiert. Manuel Neuer hat, glaube ich, bis zur 87. Minute keine Hand an einem Ball gehabt. Und ich bin heute Morgen noch extra in einen Kiosk eingebrochen, habe Fotos gemacht. Tah und Upamecano haben Kickernote 3 und 2,5. Das ist nicht schlecht. In einem Spiel, in dem sie aber 5 Gegentore kassiert haben als Abwehrverbund, ja. Das zeigt dir einfach, mit welcher Qualität und welcher Effizienz PSG die Angriffe nach vorne getragen hat und vor allen Dingen dann auch diese Präzision im 16er. Es war der absolute Wahnsinn. Auch Mats Hummels hat ja hinterher bei Prime, und der ist ja nun nicht nur Weltmeister, sondern ausgewiesener Fachmann, was die Innenverteidigung angeht, hat gesagt, Tah und Upamecano haben ein gutes Spiel gemacht und noch viel wegverteidigt. Das habe ich noch bei keiner Mannschaft gesagt, die 5 Tore kassiert hat.
Ja, völlig zu Recht. Ja, also alleine was man so, also ich hebe jetzt mal Upamecano hervor, was er so in diversen Einzelaktionen da geleistet hat, da den ja nun auch nicht gerade langsam PSG-Spielern, also Dembélé beispielsweise oder Doué, da die Bälle abzunehmen, das war schon wirklich vom Allerfeinsten, also wirklich auf allerhöchstem Niveau. Und du hast halt einfach gesehen, dass auf diesem Niveau, auf dem da gespielt wird, die kleinste Nachlässigkeit sofort brutal bestraft wird. Aber auf beiden Seiten, also liebe Grüße halt eben auch dann an Luis Diaz, wo man also in Liverpool auch da wieder genau hingeguckt oder gar nicht, du musst bei Luis Diaz gar nicht genau hingucken, sondern du kannst bei Luis Diaz auch beiläufig hingucken und dir die Frage stellen, warum genau du den jetzt nochmal für vergleichsweise kleines Geld verkauft hast, um dann für die doppelte Kohle Etikette zu holen oder von mir aus auch
Isaac, ja.
Wo du sagst, warum genau habt ihr das jetzt nochmal gemacht? Also irre. Übrigens, was Manuel Neuer angeht, ist natürlich eine dolle Statistik, wo er sagt, ja irre. Aber andererseits gibt es natürlich Situationen, wie zum Beispiel relativ früh im Spiel, als Dembélé auf das Tor der Bayern zuläuft und Neuer sich sehr breit macht und dazu Dembélé provoziert, dann halt an dem Tor vorbeizuschlenzen. Das ist natürlich, also statistisch gesehen hatte Neuer da nicht die Hand am Ball, aber das musste er auch nicht, weil er sich so breit gemacht hat, dass er den Stürmer dazu gebracht hat, am Tor vorbeizuschießen.
Diese zwei Szenen, ne? Also Dembélé von Neuer, also Dembélé, der ja Neuer auch noch aus der Bundesliga kannte, da hat man genau gesehen, der hat zu lang drauf geschaut, was macht eigentlich Manuel Neuer, bis er nur noch den Gedanken hatte, oh, das ist ja Manuel Neuer, was nie gut ist. Und die andere Aktion, nämlich das Tor von Kvaratskhelia, wo er nochmal in den Zweikampf geht mit dem Schlenker gegen Stanisic und dann nur auf den Ball schaut, weil der Georgier ist schlauer gewesen in der Sekunde, weil er gesagt hat, nee, ich guck gar nicht, wo der Neuer steht, da mache ich mir ja nur auch in die Hosen, ich guck einfach nur auf den Ball und schlenz das Ding da rein. Ich konzentriere mich also nicht auf den Torwart der Bayern, sondern auf meine eigene Qualität und das war die deutlich bessere Entscheidung.
Der Satz ist natürlich, der Georgier ist schlauer, sicherlich. Das ist ein schöner Beckenbauer, sagt, der Georgier. Und das, Paris ist nicht meins. Das haben wir auch am Dienstag, haben wir das gesehen.
Ich finde das schon ganz richtig, dass du jetzt mit dem Franz um dich wirfst, weil wir sind schon viel zu tief drin in so eine Analyse eines Spiels, das sich eigentlich nur über Emotionen greifen lässt. Und ich möchte deshalb nochmal dort links abbiegen und euch einmal ein bisschen mit der Presseschau des vergangenen Tages versorgen. Also, The Sun sagt, das Spiel des Jahrhunderts. Le Figaro sagt, ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird. AS schreibt, eine Ode an den Fußball und The Guardian schreibt, oder fragt besser gesagt, gab es jemals ein Fußballspiel wie dieses? Nun habe ich es ja auch mit Freunden geschaut und mich gestern wirklich ellenlang über dieses Spiel unterhalten. Und egal, ob die Jungs 30 Jahre alt sind, 40 oder Anfang 50. Unisono haben diese Männer, die mit Fußball groß geworden sind, alle gesagt, das ist das beste Fußballspiel, das ich je gesehen habe. Und da wollte ich mal bei euch abfragen, wie ihr das seht. Ob das aus der Empfindung, aus dem Moment heraus aus ist oder ob ihr sagt, naja, eher so Top 3, Top 10, aber es ist schon der absolute Wahnsinn.
Also ich musste auch schon in mir selbst kramen, um ein vergleichbares Spiel zu finden. So spontan fällt es mir auch nicht ein, was das Ergebnis angeht. Da gab es sicherlich auch schon mal ähnliche Ergebnisse, so Barcelona, Paris, ne? Was war das, 6-5 oder so?
Mike, warst du denn bei diesem 6-3 von Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers in den 60ern dabei? Das ist die wichtigste Frage jetzt.
Natürlich, selbstverständlich.
Da war ich im Waldstadion, ja, selbstverständlich. Ja,
Als Praktikant.
Ja.
Nein, aber also, Mike, wie siehst du das denn? Also war das auch so, du bist ja der bei uns, bei MML, der zu Superlativen neigt und sich auch nicht schämt. Hast du auch gesagt, das ist wahrscheinlich das beste Fußballspiel, das ich je sehen durfte? Und wenn es nur am Fernseher war?
Also das auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, vielleicht hat man sogar tatsächlich noch nie ein Spiel wie dieses gesehen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wo war man möglicherweise emotional ein bisschen involvierter, dann waren das natürlich irgendwie immer Dortmunder Dramaspieler. Dann war es das 5-2 gegen die Bayern im DFB-Pokalfinale, das 4-1 gegen Real Madrid. Und natürlich auch das Spiel gegen Villarreal, das dann einfach dramatisch mit 2 Toren in der Nachspielzeit dann doch noch eben für den BVB entschieden wurde. Aber
Malaga?
Von der
Malaga. Ich habe gerade überlegt, wann war denn diese
Entschuldigung. Was hatten Sie denn gerne? Ja, ich hätte gerne den Eisbecher Villarreal.
So, Entschuldigung.
Nein, Malaga, ja, Malaga, das stimmt.
Vielen
ja.
Dank. Ja,
mit genau, Santana, das du meinst Santana,
mit
oder?
Mit Santana.
Genau. Viva Carlos natürlich. Santana.
Aber ein Spiel wie dieses, das ja gefühlt, also wir haben ja nicht nur ein 5-4 gesehen, sondern wir haben auf diesem Platz, egal wer es war, den zukünftigen Ballon d'Or-Gewinner gesehen. Das ist tatsächlich einfach, ich glaube, nie da gewesen. Ich kann mich an solche Spiele nicht erinnern.
Darf ich 2 Europapokalnächte einwerfen? Einen mit Beteiligung von PSG, nämlich die Remontada von Barcelona gegen PSG, ich glaube, was war das, Pedro, wo der in der 97. Minute noch trifft und dann Barcelona das Ding dreht, da sind ja auch so unfassbar viele Tore gefallen.
Wenn ich bei Pedro ja sage, dann bestätige ich dich nur in deinem Reden, aber es kann auch sein, dass das gar
vielleicht
nicht Pedro war,
sondern hätte
theoretisch
auch
irgendein
es
Gustavo
kann auch
sein
Sergi
können.
Roberto gewesen sein, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall dieses unfassbare Spiel, wo Barcelona eigentlich schon weg vom Fenster war und dann nochmal zurückkam.
Genau.
Und natürlich Liverpool gegen Barcelona mit der Trent Alexander-Arnold-Ecke auf Origi.
Ja.
So, und das sind so die Spiele, die einem dann als Vergleichsgrößen einfallen. Aber da siehst du ja schon, in welchem Regal du unterwegs bist. Da denkst du dann schon 7-1 Deutschland gegen Brasilien. Also die ganz großen Spiele, wo man sich in 10 Jahren fragt, wo war ich da eigentlich und es genau weiß. Also egal, ob
natürlich
man in der Pizzeria war oder mit Freunden auf dem Sofa.
Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es unter Beteiligung eines Vereines ist, der mir emotional ein bisschen näher geht. Also so habe ich, ich bin ja nun Stand jetzt immer noch nicht Fan des FC Bayern und ich würde mal behaupten, wenn ich es nach dieser Saison nicht geworden bin, dann werde ich es nie mehr. Und bis jetzt bin ich noch kein FC Bayern Fan. Insofern blieb mir wenig anderes übrig, als bewundernd, anerkennend und auch durchaus ein bisschen emotionalisiert auf dieses Spiel zu blicken, vor allen Dingen, wenn die Bayern getroffen haben. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es ein Spiel unter Beteiligung meines eigenen Vereines gewesen wäre, aber da hat man, glaube ich, auch in dem Spiel gesehen, dass Borussia Dortmund da nichts verloren hat. Also ich meine, wobei man fairerweise sagen muss, in den letzten Champions League Saisons, speziell in der vor 2 Jahren, als sie dann ins Finale gekommen sind, da haben sie auch ein paar richtig geile Fights, auch gegen Paris unter anderem geliefert.
Ich möchte noch nachreichen, da wir ja auch ein Fußballwissenspodcast sind. Also ich habe mich selbst richtig verbessert, es war Sergi Roberto, aber nur mal für die Erinnerung, das war 2017 gegen PSG, in der 88. Minute.
17 schon?
In der 88. Minute traf Neymar mit einem Freistoß zum 4-1, in der 90. Minute wurde Suarez von Marquinhos im Strafraum gefoult. Neymar verwandelte den folgenden Strafstoß zum 5-1 und erzielte seinen 2. Treffer an jenem Abend. Daraufhin folgte eine 5-minütige Nachspielzeit. In der 95. Minute erzielte schließlich Sergi Roberto nach einer Vorlage von Neymar das entscheidende 6-1. Das weiß ich noch, das habe ich damals geschaut, da dachtest du, das geht doch gar nicht, also das war ein Tollhaus, aber diese Kategorie ist es halt einfach und witzigerweise fühlte sich aber das 4-5 durch Luis Diaz genauso an wie das 6-1, das du gebraucht hast, weil es das entscheidende Tor war der Anschlusstreffer und nicht das Siegtor.
Weil wir ja historisch gerade unterwegs sind, ganz kurz noch. Ich habe auch noch drei Spiele ausgesucht, weil ich nicht immer nur Dortmund-Beteiligung in den Spielen haben wollte. Deswegen habe ich drei Spiele ausgesucht, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Das ist zum einen natürlich 1993 das 7:0 vom Karlsruher SC gegen den FC Valencia.
Mhm. Euro-Eddy.
Genau. Dann erinnere ich mich noch an 1982. Damals gewann der erste FC Kaiserslautern gegen Real Madrid 5:0.
Okay.
Mhm. Und das letzte Spiel, an das ich mich dann auch noch erinnere, ist vor 40 Jahren gespielt worden. Und zwar zwischen dem heutigen KFC, damals Bayer 05 Uerdingen, im Europapokal
Wolfgang Schäfer?
Im Europapokal Viertelfinale gegen Dynamo Dresden. 7:3 damals, 0:2 Hinspielniederlage, 1:3 stand es zur Halbzeit und am Ende gewann Uerdingen noch 7:3. Also das sind so die historischen Europapokalabende, an die ich mich tatsächlich erinnere, als kleiner Junge vor dem Fernseher. Und das ist natürlich zu vergleichen mit diesem Spiel, aber von der Qualität gibt's nichts als das PSG gegen Bayern.
Also bevor wir jetzt mit vom Regen nassen, schweren Stollenschuhen gegen einen schweren Lederball treten, in Schwarz-Weiß, möchte ich sagen, der große Unterschied, und zwar auch zu vielen tollen Spielen der Vergangenheit, war die unglaubliche Geschwindigkeit und diese wahnsinnige Playstation-hafte Qualität in der Offensive. Ich habe selten und vielleicht noch nie ein Spiel gesehen, das in der Spitze so präzise war. Also wo die gesamte Offensive, egal ob es die Bayern waren oder PSG, die Bälle angenommen haben, da versprang nichts. Da ging nichts schief. Das war im Abschluss präziser, war der letzte Ball saß. Jeder hat zu jeder Zeit seinen besten Fußball gespielt und das in einer Geschwindigkeit, wie wir es selten zuvor gesehen haben. Auch da hat der Fußball nochmal ein anderes Level erreicht. Also in der absoluten Spitze der Champions League. Wir reden über die beiden besten Mannschaften der Welt. Das kann allenfalls noch Flicks Barcelona an einem guten Tag spielen. Mhm. Diese Schnelligkeit, diese Präzision, diese offensive Wucht. Und genau durch diese Qualität, aber auch den Mut von Trainern wie Luis Enrique und Vincent Kompany, die sagen, das ist unser Fußball jetzt, illustriert dieses Spiel auch eine Zeitenwende für mich, weil diese sehr lange und am Ende auch erdrückend langweilige Ära des Ballbesitzfußballs hier final ihr Ende gefunden hat. Das ist die Illustration gewesen für, wir spielen jetzt nicht mehr Ballbesitz über Dominanz und kommen über Dominanz zum Erfolg. Mourinho-Fußball, aber auch Guardiola-Fußball, wo es erstmal darum geht, wenn wir den Ball haben, könnt ihr damit nichts anfangen. Es ist Fußball, der fast schon was Bolzplatzhaftes hat, wo man sagt, es geht darum, wer das eine Tor mehr schießt. Es geht darum, wer in einem entfesselten Spiel, eine andere spanische Zeitung schrieb auch, das pure Chaos, aber mit so verliebten Herzchen im Auge, wer in diesem Chaos die meisten Tore erzielt. Und das hat man ja schon gegen Real Madrid gesehen mit den Bayern. Und das ist eine neue Qualität von Fußball, die deshalb auch so viel Spaß macht. Weil es nicht mehr dieses ist, wie wir es dann bei Arsenal gegen Atletico gestern Abend gesehen haben, dieses, 1:1, 0:1, irgendwie reicht's ja dann. Sondern es geht darum, wer schießt mehr Tore. Und es ist die große Verbindung zwischen, das haben wir bei den Bayern in der Liga auch gesehen, zwischen Heldenfußball, weil sie die Füße dafür haben, die Qualität, die Magie, aber eben auch diesem Manndeckung über den ganzen Platz, plus wir rennen diese Mannschaft rennt 130 Kilometer, weil sie einen Außenseiterfußball kultivieren, mit der Qualität, die sie da vorne haben. Also das hat es in der Qualität und in der Färbung einfach noch nie gegeben.
Und genau das Gegenteil davon fand dann gestern auf dem Knacki statt, als wir da mit 22 Mann rumlief. Das war genau das Gegenteil.
Jetzt nimmst du mir meine Pointe schon vorweg. Aber es gab am Wochenende ein Zweitligaspiel, Kaiserslautern gegen Braunschweig. Da hat der Kicker die Note 6 verteilt. Das machen die ganz selten. Spielnote 6. Es gab aber auch das Spiel Hertha BSC gegen Holstein Kiel. Und ich muss dir wirklich sagen, Samstag Hertha, am Dienstag dieses Spiel Bayern gegen PSG und gestern Autorentraining. Mhm. Dieses Spiel PSG gegen Bayern München ist so weit weg von Hertha BSC wie Hertha BSC vom Autorenfußball.
Ja, ja.
Ja. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Das ist
ja, beim Knacki war es halt auch noch zusätzlich so, da ist momentan der Rasen nicht richtig gut gemäht und der Platz ist nicht gut gewalzt. Da kommt also richtig viel zusammen. Da verspringt der Ball auch schon so. Und das war wirklich, du stehst da selbst auf dem Feld und du denkst, dass es sieht, wenn da irgendjemand von außen drauf geguckt hätte, das sah aus wie ein Clip für Aktion Mensch.
Das ist die Erfindung
also, wo du
der
wirklich
Langsamkeit.
Denkst, wirklich, also langsam, dafür aber wenigstens also eine große Pass- und Genauigkeit. Das war wirklich, wo du denkst, du stehst da 2 Stunden, du freust dich, dass du dich bewegst. Das ist das Einzige, dass du dich nicht verletzt. Aber ansonsten war es einfach wirklich der totale Horror.
Aber du schaust zweite Bundesliga oder auch, lass es Abstiegskampf in der Bundesliga sein. Und dann siehst du, dass auch die Bundesliga in sich ein ganz anderer Wettbewerb ist, als das, was PSG und Bayern in ja einer letztendlich ja nur noch leicht verschleierten Super League da gegeneinander, also spielen in dieser 36er Champions League. Am Ende ist es dann eben PSG und Real und Arsenal und die Bayern, die sind dann halt so am Ende dabei oder eben in diesem Fall Atletico Madrid. Aber dieses Niveau, und das muss man nochmal herausarbeiten, PSG gegen Bayern in dieser absoluten Spitze, das hat ja auch mit dem Bundesliga-Niveau nichts mehr zu tun.
Nein,
das ist ja mindestens eine Liga darüber.
Ja. Das ist Let's Dance gegen Eröffnungstanz Silberhochzeit. So, und so fühlt sich's an.
Jetzt geht man ja in so ein, oder anders, jetzt kommt man ja aus einem Spiel wie diesem, 5-4, ist total euphorisiert und freut sich aufs Rückspiel. So, und jetzt ist ja meistens die Situation, dass man dann enttäuscht wird, weil es dann viel taktischer wird, viel defensiver wird, weil man dann keine Fehler machen will. Und all den Menschen, die jetzt denken, dieses Spiel kann nicht wiederholt werden, den mache ich das Spiel mit einem Zitat von Luis Enrique schmackhaft, der nämlich gesagt hat, wenn wir in München bestehen wollen, müssen wir mindestens 3 Tore schießen.
Na, das ist doch mal eine Ansage.
Oder?
Und Vincent Kompany auf die Frage, wird das wieder so ein chaotisches Spiel, hat gesagt, oder beziehungsweise hat er den großen Manuelsen zitiert, ich mache so, aber noch schlimmer, und hat gesagt, im Rückspiel kann es noch verrückter werden. Und das meint der ernst. Der setzt sich dahin, dieser fantastische Trainer, und sagt, ihr habt ein 5-4 gesehen, kommt zum Rückspiel, das kann auch ein 6-3 werden. Weil ich sehe das ja gar nicht ein, meine Taktik zu ändern. Luis Enrique wird seine Taktik nicht ändern. Wir können nicht anders. Wir sind der Biber, der die ganze Zeit am Stamm nagt, weil ihm sonst die Zähne ins Gehirn wachsen. Also müssen wir weiter am Stamm nagen. Das ist der FC Bayern und das ist PSG. Und Du schaust ins Gesicht von Kompany und der sagt, es wird noch absurder nächste Woche, das verspreche ich euch. Und dann guckt er in die Kamera, wie in so einem geilen Hollywood-Streif und sagt, und nächste, wenn Sie eine Karte haben für dieses Spiel, meine Damen und Herren, und Sie fühlen sich nicht fit, dann geben Sie die ab. Wir brauchen das ganze Stadion in voller Kraft. Das meinte er ernst.
Wer hat das? Hat er
gesagt,
Kompany
wenn
gesagt?
Sie sich nächste Woche nicht fühlen, wenn Sie nicht, also um mal in dem Biber-Bild zu bleiben, wenn Sie nicht auf dem Damm sind, dann kommen Sie nicht. Geben Sie Ihr Ticket ab. Wir brauchen ein ganzes Publikum im Vollbesitz der Kräfte.
Aber das finde ich natürlich total gut. Ist wirklich richtig gut. Also wie Leidenschaft. Der FC Bayern entdeckt plötzlich die Leidenschaft. Mhm. Also so auch die Fans. Wie toll. Aber Lukas, um auch da weiter in dem Bild zu bleiben, wenn dann nächste Woche dann plötzlich nicht Pavlovic oder Stanisic spielt, sondern irgendwer anders von der Bank in die erste Elf rückt, dann hat ja auch der Biber-Kompany am Stamm genannt. Und plötzlich kommt jemand von der Bank. Nein, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wobei dem Spiel wird es wahrscheinlich noch besser tun, weil es noch verrückter würde, ist, dass einer der beiden Trainer plötzlich das Geniale machen will, den Pep-Moment. Ja. Aber das wird nicht passieren, dafür sind beide schlau genug.
Lustigerweise, weil du es ansprichst, ich hatte mit Lena getextet und Lena hatte sich quasi darüber mokiert, dass er Leimer rausgenommen hat und dafür ja versucht hat, mit Stanisic und Davis zu spielen. Und dann schrieb Lena genau, peppt es jetzt etwa? Und man sah ja auch, erste Halbzeit, das funktionierte gar nicht. 3-2 für PSG zur Halbzeit, um dann den Fehler quasi zu korrigieren. Dann hatte er ja Leimer gebracht für Davis. Mit dem Ergebnis, dass es kurz danach 5-2 steht. Also es gab sozusagen keine Fehler in der Aufstellung, weil es völlig wurscht war.
Aber bleib mir doch mal bei, ganz kurz nochmal mit einem Blick auf die Taktik. Es ist natürlich dem System von Kompany impliziert, dass deine Achillesfersen die beiden Außenverteidiger sind. Also Lena hatte mir dann auch einen Screenshot geschickt, wir haben lange hin und her geschrieben. Stanisic hat ja eigentlich einen dritten Sechser gespielt. Der ist eingerückt im Ballbesitz. Dadurch hast du natürlich die Flanke offen gelassen auf seiner Seite. Und Davis hat natürlich die Qualität, vor allen Dingen den Topspeed, um dann auch gegen Doué oder Dembélé zu bestehen. Hat natürlich aber, wenn er weit mit vorrückt, quasi mit als Außenstürmer da steht, auch viel Wiese hinter sich, wie es ja neudeutsch so oft heißt. Das ist einfach impliziert, das passiert. Und du darfst nicht vergessen, dieses 3:2. Und da bin ich komplett bei Christoph Kramer. In der Super-Slow-Mo wirkt dieses Handspiel immer monströs. Wenn du das in Echtzeit siehst, der kriegt das, es ist eigentlich eine Deflection, der bekommt das gegen den Oberschenkel, dann gegen die Hand. Dieser Elfmeter ist zumindest fragwürdig gewesen. Und dann steht es 2:2 ohne diesen Elfmeter und dann ist alles okay. Witzigerweise hätte ich aber gar nicht Davis rausgenommen, sondern Stanisic, weil der wirklich sichtbar. Und ich mag den total, ja. Ich mag den, seit er bei Leverkusen war.
Das
ist wirklich ein super Spieler bei den Bayern. Aber das ist der einzige, der sichtbar abgefallen ist. Also ich habe auch nochmal auf die Kickernoten geschaut. Also die schlechtesten Bayern in dem Spiel waren Musiala, der hat eine 4 bekommen. Der hat auch, sagen wir mal so, die Offensive ist eher um ihn herum getobt, als dass er sie geprägt hat in diesem Spiel. Davis eine 4, Neuer eine 4, aber Stanisic kriegt halt eine 5. Also das ist kurz vor Kaiserslautern gegen Braunschweig. Und das hat man aber gemerkt. Das, du hast gesehen,
muss man die der hat miteinander vergleichen.
Der hat offensiv so viel Räume auch bekommen, konnte die dann nicht nutzen, weil er nicht schnell genug war und war dann oft natürlich gegen Kvaratskhelia, aber gut, das ist auch einer der besten Flügelspieler der Welt, war er dann oft auch so eher der zweite Sieger. Also das hat man gemerkt. Ich hätte Stanisic rausgenommen, Leimer gemacht. Aber es ist auch egal, weil du bist in diesem System als Außenverteidiger einfach die ärmste Sau. Das ist aber eingepreist. Dafür schiebst du halt nach vorne und die Bayern kommen mit den 2 Toren nochmal zurück.
Weil wir es gesehen haben und ich es nicht unerwähnt lassen möchte, wie unfassbar gut Osman Dembélé geworden ist und wie gut es ihm getan hat.
Osram Dembélé, ne?
Und wie gut es ihm tut, dass die Zirkuspferde nicht mehr rechts und links neben ihm stehen, sondern er quasi allein mit Doué zusammen die prägende Offensive bei PSG sein kann und Kvaratskhelia natürlich auch.
Ja, aber Dembélé, der stand ja sozusagen immer neben den Zirkuspferden, jetzt ist er halt im Zentrum. Also wir haben darüber letztes Jahr schon gesprochen, er hat ja auch den Ballon d'Or gewonnen als Champions-League-Sieger. Dieser Geniestreich zu erkennen, nee, in meinem System ist das Neuner. Also da, ich glaube, da wäre nicht mal Jürgen Klopp drauf gekommen. Also zu sagen, nee, das ist bei uns, ist das jetzt der Neuner und der Rest wird um ihn herum gebaut. Das ist schon sehr, sehr schlau und das ist auch der Wendepunkt, wenn man ein Jahr oder anderthalb zurückgeht bei PSG. Das ist wirklich ein Wendepunkt und das ist so großartig. Und wenn man dann aber im Vergleich auf die Bayern schaut, wenn wir jetzt gerade über die Neuner sprechen, es ist unglaublich interessant gewesen. Also während Dembélé am Anfang quasi eigentlich sogar sich so hat fallen lassen, dass die in einer Raute gespielt haben und er auf der Achterposition war, hat Harry Kane ja nicht nur den Quarterback gegeben und am Ende den Zehner, sondern zwischendurch auch den Libero. Also es ist wahnsinnig interessant, wie die Neuner in den jeweiligen Systemen spielen. Dembélé lässt sich fallen und ich weiß gar nicht, Harry Kane, da kann man ja gar nicht mehr sagen, der lässt sich fallen, weil der lässt, normalerweise lässt man sich als Neuner auf die Zehnerposition fallen oder geht ins Mittelfeld und schleppt die Bälle. Aber es gab eine Szene, da hat Harry Kane einen Angriff vom PSG unterbunden auf der Libero-Position und hat den Ball auf seinen linken Verteidiger gespielt. Der linke Verteidiger war Maike Olise. Das heißt, die beiden besten Stürmer des FC Bayern haben einfach im Defensivverbund mit wegverteidigt. Das ist Wahnsinn. Das macht auch so viel Spaß in diesem Football Total, was die da spielen.
Ja.
Ja, inklusive der herrlichen Szene, als Harry Kane bei einem Angriff sich auf den Hintern gelegt hat, dann den Ball aber noch so zwischen den Beinen gehalten hat, wieder aufgestanden ist, an zwei PSG-Verteidigern vorbei ist und den Ball da wieder abgelegt hat, wo du denkst, ey, selbst auf diesem Level schafft er es noch, den Ball zu verteidigen, zu behaupten und ihn dann noch abzuspielen. Das, also das ist wirklich Wahnsinn.
Da bin ich aufgesprungen, ich habe es ja mit unserem Freund Julian Hutter geguckt, da bin ich aufgesprungen, habe gesagt, wenn du ein Sinnbild brauchst für die Bayern und deren Mindset und diese Unkaputtbarkeit in dieser Saison, weil der Ball ist eigentlich weg. Und dann macht er den nochmal scharf, in so einer Art und Weise. Ja. Und das ist halt diese Resilienz der Bayern in einer kleinen Szene.
Genau.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Rückspiel, das am Mittwoch stattfindet um 21 Uhr in der Allianz Arena. Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz klären, warum wir eigentlich hier sind.
Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu in die.
der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed.
Wir sind nämlich hier wegen Indeed.
Ja, sicher.
Ja, natürlich.
Ja, das ist nämlich tatsächlich die größte Jobplattform weltweit und Indeed bietet Millionen aktueller Stellenanzeigen. Indeed ist dazu kostenlos und einfach zu bedienen mit Arbeitgeberbewertungen, mit Gehaltsinformationen und damit unterstützt Indeed euch dabei, den passenden Job und Arbeitgeber für eure Zukunft zu finden. Und jetzt gibt es wie immer an dieser Stelle ein praktisches Beispiel von meinen Kollegen.
Naja, also das praktische Beispiel ist ja ganz klar. Alle Trainer der Bundesliga, der zweiten Bundesliga und sonstigen europäischen Ligen, die dieses Spiel gesehen haben, die sagen, gut, dann hänge ich meinen Beruf jetzt an Nagel und mache nochmal was Neues, weil das bringt ja nichts mehr. Der Fußball hat sich an mir vorbei entwickelt. Ich muss nochmal umschulen. Da muss ich natürlich aber auch gucken, wie schreibe ich meine Bewerbung? Wer berät mich da? Wer ist denn sozusagen die helfende Hand an meiner Seite, die mich durch den Dschungel der Jobs führt? Und das ist Indeed. Genau.
So ist es, ne? Hier haben wir doch diese Riesenaufreger um diesen Snowboarder, Benjamin Karl oder so, der jetzt in dem Interview gesagt hat, weil die Frau hat ihm eröffnet am Frühstückstisch, hör mal, Benjamin, ich würde gerne auch mal mich so selber mal so ein bisschen erfüllen. Und da hat er in einem Podcast gesagt, da habe ich erstmal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich bin hier der Alleinverdiener und das gibt's hier nicht. So, und wenn die dem gesagt hätte, guck mal, ich habe ja schon mal so 3-4 Jobs, die ich mir bei Indeed rausgesucht habe, dann hätte er auch nicht wie so ein Trottel sich verhalten, sondern hätte er gesagt, hör mal, das sieht ja wirklich gut aus, das passt ja also so dermaßen, auch in unser Profil als Familie, also das machst du aber, mein Schatz.
Profil ist ja auch schon das richtige Stichwort, es ist nämlich alles ganz einfach, denn Indeed schafft endlich Klarheit. Profil erstellen, Lebenslauf hochladen und super easy die passenden Jobs finden. Und wenn es dann in den Bewerbungsprozess geht, der oft zäh und undurchsichtig ist, stellt man sich ja auch immer wieder die Frage, wie bereite ich mich dann aber optimal auf das Gespräch vor? Das ist ja der nächste Schritt. Und auch da ist Indeed die helfende Hand.
Richtig. Effiziente Jobsuche, zielsichere Bewerbung und dazu KI-gestützte Jobvorschläge. Doch nicht nur das, Indeed hilft dir ja auch bei der Vorbereitung auf das Jobinterview. Die Plattform kann so ein absolut wertvoller Begleiter für deine Karriere sein. Also es ist die Destination, die man ansteuern muss, wenn man natürlich einen Job sucht oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Deswegen,
wenn deine Jobsuche Ottmar Hitzfeld ist, ist Indeed Michael Henke.
So, das werden sie bestimmt total lieben.
Das lassen wir genauso drin.
Ja, wie Lukas dann rausschneiden.
Wie Lukas einfach aus Schumpf die Musik reinfährt, weil er sagt, ja, komm,
ich wollte noch mal
abgenommen.
Ich wollte die Adresse noch. Lasst mich doch die Adresse noch mal sagen. de.indeed.com/Eintracht.
Das war die Werbepause mit den Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
Das ist wie in dem Meyerhoff-Buch, wo er einfach 300 Seiten über seine Mutter schreibt und in der letzten Szene kommt sie, sag mal, hast du es jetzt eigentlich fertig? Ich möchte da doch nicht drin vorkommen.
Sehr gut. Schauen wir auf ein anderes, ich sag mal, auf eine andere Darbietung, auf eine andere Art und Weise, wie man das Champions League-Halbfinale auch spielen kann. Arsenal gegen ich fand's gar nicht so langweilig. Aber gut, also Arsenal gegen Madrid 1-1, das ist natürlich langweilig, nur 2 Tore und davon auch nur 2 Elfmeter. Es war natürlich das erwartet hart umkämpfte Spiel. Am Ende treffen Gyökeres und Alvarez per Elfmeter. In der Schlussphase entscheidet Schiedsrichter Makelele nochmal auf Elfmeter für Arsenal. Nach VAR-Eingriff wird der aber wieder einkassiert. Können wir auch nochmal drüber reden. Bin gar nicht sicher, warum der überhaupt einkassiert wurde.
Also es gab jetzt in diesem, also quasi gab es in 2 Halbfinals 5 Elfmeter-Entscheidungen, wo mindestens 2,5 fragwürdig sind. Mhm. Da siehst du doch, egal wie geil der Fußball ist. Übrigens ist der Fußball mittlerweile zu schnell geworden, zu rasant, zu actiongeladen für den VAR selbst. Also wenn man wirklich sagt, Stanisic kriegt eine 5, da muss man doch gucken, die Schiedsrichter in diesen Halbfinals, die fallen ja wirklich ab. Also die fallen ja sichtbar ab, wenn du das mit dem Niveau des Spiels vergleichst. Also das muss man ja einfach ganz klar sagen.
Einfacher wird es natürlich nicht, umso besser, dass dann demnächst dann auch noch also Eckbälle kontrolliert werden, dann demnächst noch Einwürfe und alles, dass die einfach nur noch draußen stehen und gucken. Ich weiß auch nicht. Und auch in dieser Woche, in dieser Champions League Woche haben wir wieder mal gesehen, dass diese ganze Handelfmeter-Regel einfach der komplette Müll ist. Wirklich, also ich hasse es so sehr. Da guckst du, ne, so, ich klinge schon wie Ede Geier, wenn er sagt, das mache ich mit meiner Frau. Aber ich habe dann mit meiner Tochter auch geguckt und die konnte auch ganz eindeutig sehen, was soll der denn da machen? Und das ist halt die simpelste Antwort. Was soll der denn da machen, wenn der Ball kommt und dann fliegt der Ball ihm an die Hand? Da finde ich übrigens ehrlicherweise den Handelfmeter gegen Fonzie Davis sogar noch einen der berechtigteren, weil ich schon irgendwie den Eindruck hatte, dass er die Hand schon ein bisschen also der Arm lag gleichzeitig am Körper und trotzdem der Unterarm winkelte sich so an, dass da doch ein bisschen auch der Ball abgewehrt wurde. Den hätte ich sogar, den fand ich gar nicht so super strittig, aber generell haben wir doch jedes Mal Szenen, wo aus nächster Nähe der Ball einfach so an den Arm geschossen wird. Ich verstehe es einfach nicht.
Kommen wir doch mal aber nochmal zurück zu dem Arsenal-Atletico-Spiel. Also zumindest, bitte. Also der Elfmeter, der zum 1:1 geführt hat durch Julian Alvarez, wo der Ball ja an die Hand von, ich glaube es war Hincapié, der Ex-Leverkusener, der war auch völlig außer sich. Aber auch das ist ein klarer Elfmeter, weil da geht die Hand da geht die Hand ja weg. Also darüber musst du nicht sprechen. Was ich aber interessant fand, also das 1:0 hat ja Gyökeres besorgt.
Mhm.
Der, wie man ja hier in diesem Podcast sagen muss, Ex-Sankt Paulianer. Und dann hat Julian Alvarez ausgeglichen. Und ich habe selten zwei so genial geschossene Elfmeter gesehen. Also ich weiß nicht, ich habe die Messung nicht mitbekommen, aber die müssen ja beide über 125 km/h gehabt haben. Also die Torhüter haben ja sogar noch gewusst, wo es hingeht. Ne? Alles haben sie gewusst, nur halten konnten sie es nicht. Ey, was für Geschosse, was für genial getretene Elfmeter. Also das hat Spaß gemacht. Und dann muss man zur Entlastung dieses zweiten Halbfinals sagen, naja, zwei Halbfinals, zusammen 11 Tore, ist über 5 im Schnitt.
Ja. Auf jeden Fall.
Also, so schlecht kann man denen auch keinen Vorwurf machen.
Nein, das ist richtig.
Wir haben was Historisches auch erlebt, denn Atletico war ja erstmal die torgefährlichere Mannschaft. Das lag natürlich auch an Antoine Griezmann, der in der zweiten Halbzeit die Latte getroffen hat. Und wir haben ihn tatsächlich in Madrid zum allerletzten Mal im Trikot von Atletico in einem europäischen Wettbewerb gesehen. Quasi sein Abschiedsspiel in der Champions League für
im Heimspiel
Madrid.
Zu Hause.
Genau, also in Madrid. Ne? Also wir werden ihn in Madrid in der Arena.
Aber wir sehen ihn
nicht
ja vielleicht in Budapest.
So ist es. Nationalstürmer Kai Havertz ist ja mit muskulären Problemen ausgefallen, konnte nicht nach Madrid reisen. Das mal noch sozusagen für die deutsche Brille, die wir hier wahnsinnig oft ja auch aufgesetzt haben.
Für die deutsche Brille sei übrigens nachgereicht, dass Hakimi ebenfalls ausfallen wird.
Ja.
Fürs Rückspiel.
Im Rückspiel.
Einfach, oh Gott, dann habe ich jetzt wirklich zwei Gedanken, die ich noch nachreichen muss, die mich beschäftigt haben. Also wenn wir schon über Hakimi sprechen, einmal eine große Abschweifung hinten raus. Ich denke, dass das Rückspiel durchaus durch die Bank entschieden wird. Und da ist PSG besser besetzt als die Bayern. Das ist das eine. Und das andere, was mich maßlos aufgeregt hat, ich wollte mich schon im Podcast letzte Woche alterieren, mindestens 10 Minuten lang. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, ist, seitdem er Bundestrainer geworden ist, noch nicht einmal in einem Stadion in England gesichtet worden, um sich einen seiner Nationalspieler anzuschauen. Und jetzt,
wirklich?
Ich bin völlig schockiert gewesen, als ich dann gestern gelesen habe, er war auch nicht in Paris. Ey, es ist deine fucking Pflicht, nach Paris zu fahren als Bundestrainer, wenn deine halbe Nationalmannschaft den Ernstfall probt. Wenn die in einem vorweggenommenen WM-Finale gegen Frankreich und Portugal antritt, dann musst du dir dieses Spiel angucken. Ich verstehe nicht, was der macht. Geht der Espresso trinken im Breisgau mit Jogi Löw? Sitzen die da und stellen das Spiel mit Salzstreuer nach? Oder mit kleinen Zuckerdöschen, statt ins Stadion zu gehen? Also wo ist denn der Bundestrainer bei solchen Spielen? Das
geht
doch nicht.
Fährt mit dem Longboard über die Zeil, ne?
Das ist wirklich,
nein, das ist ja wirklich
irre. Weil du jetzt Havertz gesagt hast. Also bei Havertz habe ich gesagt, der fährt nicht nach London oder ich weiß gar nicht, wo das Spiel war. Also es hat ja am Wochenende irgendwie Arsenal London gegen Newcastle gespielt. Da hast du immer einen Havertz, wollte mal keinen Nagelsmann. Jetzt spielen die Bayern gegen PSG. Bundestrainer wird nirgends gesehen. Weißt du, wer aber im Stadion war? Thomas Tuchel. Ja, als englischer Nationaltrainer. So.
Ja, zumal es ist ja jetzt auch, also es ist gleichzeitig ein Pflichttermin, aber jetzt auch nicht zwingend eine Bürde, dieses Spiel zu gucken.
Ja, vor allen Dingen so kurz, er hat sich ja jetzt auserbeten, dass die Nominierung später stattfindet, weil er die Spieler noch ein bisschen sehen will. Ey, Digga, es ist jetzt Crunchtime. Der Bundestrainer muss jetzt Captain Crunchtime sein.
Dann sagen wir aber jetzt an Julian Nagelsmann, lieber Julian Nagelsmann, wenn Sie sich fürs Rückspiel nicht so richtig fit fühlen, weil sie vielleicht Schnüppchen haben oder so oder wegen der Pollen, dann geben sie ihre Karte ab. Gucken sie jetzt schon mal, dass sie ihre Karte abgeben, weil ich gehe davon aus, sie werden sich nicht fit fühlen.
Also du merkst, Mike, wir haben überhaupt keine Lust über dieses zweite Halbfinale zu sprechen.
Dann möchte ich noch eine Sache sagen.
Ja, aber ich sage auch eine Sache zur Verteidigung dieses Spiels. Die zweite Halbzeit war schon ziemlich geil. Und diese Griezmann-Szenen, wo du sagst, ey, was ein Zocker, der Typ.
Naja,
und diese es fiel halt nur so ab. Es konnte ja gar nicht gewinnen. Also,
und,
wenn du
und
vorher.
Raja, natürlich ein fantastischer Torwart, was der da rausgeholt hat, ist natürlich unmenschlich gewesen.
Naja, und wenn jetzt es so kommen sollte, was ich nicht hoffe, weil ich mich, Stichwort, was mir noch im System hängt, dabei erwische, dass ich also sehr stark zu den Bayern tendiere. Wenn Paris, weil ich einfach das Konstrukt Paris hasse, nicht die Spieler auf dem Platz, aber das Konstrukt Paris ablehne, dann sehne ich mich natürlich danach, dass Atletico denen dann im Finale aber so richtig den Arsch aufreißt. Aber soweit sind wir noch nicht. Okay.
Vielleicht noch eine Beobachtung, was Arsenal angeht. Das war das letzte Spiel, mutmaßlich, dass Arsenal unentschieden oder sogar hätte verlieren dürfen. Ab jetzt dürfen die, und da weiß man, glaube ich, erstmal, was auch ein Druck auf einer solchen Mannschaft liegt, ab jetzt dürfen die kein einziges Spiel mehr verlieren. Wenn sie das Spiel gegen Atletico verlieren, gehen sie nicht in die Champions League. Wenn sie in der Premier League auch nur unentschieden spielen, ist mutmaßlich der Titel verloren. Das heißt, Arsenal muss ab jetzt, ab heute, sich darauf einstellen, dass sie jedes Spiel, und es sind, glaube ich, noch eins, zwei mit Champions League Finale, falls sie es erreichen, eingerechnet, und dann wahrscheinlich noch 4 Spiele, also 6 Spiele, die sie auf keinen Fall verlieren dürfen. Und das ist, glaube ich, auch, also wenn man mal über Druck im Fußball redet, würde ich mal sagen,
sonst wird es nämlich am Ende, wenn es dann so schlecht ausgeht, dann wird es noch eine, pass auf, Arteta-Opferumkehr. Ne?
Pass auf, aber dann habe ich hab noch was für Arsenal, die ja historisch gut mit Druck umgehen können.
Das ist richtig.
Das muss man einfach mal in die Richtung geschickt haben. Ich glaube ja, also sie sind einfach die Mannschaft, die immer nah dran ist, in den letzten 20 Jahren, die fantastischen Fußball spielt oder zumindest sehr erfolgreich Fußball. Man denkt, jetzt gehen sie den Schritt als internationaler Schwellenclub. Jetzt haben sie sich selbst über die Schwelle getragen. Arteta trägt die Braut über die Schwelle. Und dann passiert es genau nicht. Dann treffen sie auf die Offensiv, also die ehemaligen Defensivsoldaten, die ja mittlerweile Offensivsoldaten sind von Diego Simeone, wie wir gelernt haben, die haben auch schon über 100 Pflichtspieltore erzielt diese Saison. Also das ist auch übrigens eine Umkehr, weil man immer denkt, ja, Arsenal steht ja für Offensivfußball und Atletico für diesen Defensivfußball. Es ist genau umgekehrt. Also auch da spannend fürs Rückspiel. Ich bin trotzdem eher so, dass ich sage, ich gucke mir das am Mittwoch an. Also ich spare auch dort meine Kräfte für Mittwoch und werde dann Dienstag sehr wahrscheinlich überspringen, was dieses Spiel angeht.
Wenn ihr Podcaster hören wollt, die über Atletico gegen Arsenal ausführlich sprechen, dann hört Fußball MML Daily. Mhm. Und hier kümmern wir uns jetzt um Fakten, Fakten, Fakten. Es ist natürlich keine große Überraschung, aber es muss einmal genannt werden. Das 5:4 zwischen PSG und den Bayern ist das erste Halbfinale in der Geschichte der Champions League, in dem beide Teams mindestens 4 Treffer erzielen konnten. Gleichzeitig ist es das torreichste Halbfinale seit Gründung des Wettbewerbes.
Auch für Manuel Neuer dürfte die Niederlage gegen PSG eine ungewöhnliche gewesen sein. Nie zuvor kassierte der Schlussmann mehr als 4 Gegentreffer in einem Champions League-Spiel. Aber, und auch da schweife ich nochmal ab, weil es so viele Geschichten gab, er hatte seinen Titan-Moment. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber als die Bayern das 5:2 kassiert haben und die ganze Mannschaft, also so wie einst Sammy Kufur, resignierend am Boden lag, hat er jeden, den er, also wirklich wie Oliver Kahn, wie eine Replika, ist er aufgeschaut und hat wortwörtlich gesagt zu allen Innenverteidigern und Außenverteidigern, die er zu greifen kamen, wir spielen weiter unser Spiel. Wir glauben weiter. Im Spätherbst der Karriere in einem Champions League gegen PSG kriegt Manuel Neuer seinen Kahn-Moment. Das ist doch fantastisch.
Toll. Wie lustig auch, dass mein Freund Philipp und Mainz-Fan gesagt hat, ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass im Zusammenhang mit einem Champions League-Halbfinale so häufig der Begriff Mainz gefallen ist.
Ja, geil, oder?
Direkte Duelle zwischen Arsenal und Atletico gehören eher zu der Seltenheit. Allerdings standen sich beide Clubs schon einmal im Halbfinale gegenüber. 2018 kämpften sie um den Einzug ins Europa-League-Finale. Auch damals endete das Hinspiel 1:1. Das Rückspiel entschied Diego Costa mit seinem 1:0-Siegtreffer. Was wird, seid ihr eingeschlafen bei dieser?
Das ist wirklich, aber ja. Siehst du, 1:1, 1:0. Ja. Und dann kommt noch Diego Costa und beißt den Ball kaputt, ey.
So.
Durch das 1:1 gegen Atletico, geht das hier weiter, stehen die Gunners nun bei 6 Gegentreffern in dieser Champions League-Saison. Damit stellen sie weiterhin die beste Defensive im laufenden Wettbewerb. Tatsächlich stellte Arsenal in der Vergangenheit aber schon einmal die beste Defensive. In der Saison 2005, 2006 kassierten die Gunners nur 4 Gegentore bis zum Halbfinaleinzug. Damals blieben die Londoner ganze 10 Spiele am Stück ohne einen einzigen Gegentreffer. Ja, und wie ist das dann hinten raus geendet?
Wahnsinn, nur 6 Gegentreffer in der gesamten Champions League-Saison.
Ja, und die ist ja immer, die geht ja jetzt schon 14 Monate ja. Und jede Mannschaft hat ja 46 Spiele gehabt ungefähr.
Ja, das ist richtig.
So,
so dann letzter kommen wir Punkt. Durch. Ingrid der Woche. Natürlich.
Yes. Ist so geil. Ich muss jetzt schon lachen. Im Briefing steht Ingrid der Woche ein Vorschlag bei mir. Usman bei mir Dembele. Auch. So, was natürlich Quatsch ist, weil wir haben ja die deutsche Brille auf. Wenn. Also da, dann höre ich wirklich auf mit diesem Podcast, wenn Luis Diaz nicht die Ingrid der Woche wird,
danke,
dann haben wir umsonst gelebt. Weil der Typ holt den Elfmeter raus, der beschäftigt diese gesamte Defensive zusammen mit Olise, aber ich fand ihn noch ein Stück besser und der macht halt dieses Tor. Also mit diesem Schritt gegen Marquinhos. Exakt. Und also allein die Annahme, da brechen sich andere die Beine nach diesem Quarterback-Pass von Kane, dann nimmt er den an mit dem Außenriss, holt ihn runter, guckt, zuckt und schießt den dann rein. Ey, das ist wirklich, und das ist das wichtigste Tor. Das ist der wichtigste Anschlusstreffer der letzten 10 Jahre gewesen.
Hat auch, war auch im Grunde genommen die Manifestation des hohen Spielniveaus, dieses Tor von Luis Diaz. Und der hat ja letzten Endes die eine Körpertäuschung so erfolgreich gemacht, dass er ja sogar den Kameramann getäuscht hat, der seinerseits schon anders geschwenkt hatte, weil er diesen einen Move gemacht hat. Und so hätte der Kameramann fast, ich weiß nicht, ob es der Kameramann von Prime oder was war, auf jeden Fall hat er fast das Tor verpasst, weil er mitgegangen, wie der Verteidiger ist der Kameramann mitgegangen und hat fast verpasst, das Tor einzuholen.
Haben wir das gerade richtig gehört, Micky? Wenn Luis Diaz nicht die Ingrid der Woche wird, hört Lukas mit diesem Podcast auf?
Mhm. Ja, und dann willst du dich mal, dann musst du dich vorbereiten ab Montag.
Ja, stimmt. Nee, das will, da will keiner von uns.
Also, Luis Diaz, Ingrid der Woche, insistiert von Lukas
Vogel. Warum Vogelang. Das denn?
Was?
Nein, aber pass auf, wir geben noch für Julian Nagelsmann, wenn er schon nicht da war, die deutsche Ingrid der Woche, Leon Goretzka. Ich finde, mit dem kannst du auch in die WM gehen, nach der Leistung in diesem Halbfinale.
So halten wir's.
So, in diesem Sinne, wir freuen uns jetzt schon auf nächsten Donnerstag, denn dann dürfen wir die Rückspiele besprechen.
Oh, geil.
Das wird so großartig. Ich freue mich auf die Woche. Selten freut man sich ja so sehr auf Spiele wie auf Dienstag und Mittwoch in der Champions League. Wie gesagt, es geht los mit Arsenal gegen Atletico am Dienstag. Dann das, hört doch mal auf damit, dann das Rückspiel am Mittwoch Bayern gegen PSG. Wie gesagt, wir müssen mindestens 3 Tore schießen, um zu gewinnen. Das lässt einiges hoffen auf das Rückspiel.
Und es hört sich so einfach an und es wird so schwer, aber die Bayern müssen auch nur gewinnen.
Ja, so ist es.
Bitte.
Tschüss.
Also, ihr Mäuse.
Viel Spaß.
Bis denn.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Wir sind die Meister.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.